das, was mir der Google sagt, hat ja der Google erfunden. Das hat er ja auch wieder von wem.
Ja.
Und der Google hat es ja nur als Plattformvermittler mir gegeben. Und er gibt mir es auch wieder nur umsonst, weil ich ihm auch etwas gebe. Nämlich eine gute Frage. Und Google ist eine der ersten Firmen, die begriffen haben, die Frage ist mehr wert als die Antwort. Und so beginnt jetzt eine Wirtschaft, eine unkörperliche Wirtschaft, die eigentlich mit dem Austausch von Informationen was zu tun hat. Und da muss man sich halt ausdenken, um entweder hat man die Gabe, gute Fragen zu stellen, da wärst du begünstigt zum Beispiel, oder du hast auch Informationen, die die anderen brauchen können.
Willkommen zurück, meine Lieben, bei den Bully Bursti Burggesprächen, präsentiert von Was Bitcoin bringt und Bully Bursti. Wir haben euch in dieser vierten Staffel von einer Reise genommen, von der amerikanischen Politik unter Donald Trump und Bitcoin, zu Michael Saylor und Bitcoin, zur Frage, wie die EU es schwer hat mit sich selbst, mit Europa, mit der Freiheit und mit Bitcoin, neuronale Netze und Bitcoin und die Hypergeschwindigkeit der Entwicklung versus der staatlichen Propaganda in den Medien anhand von Bitcoin. So, und jetzt, lieber Peter, hallo Peter.
Servus.
Jetzt sprechen wir über das Leben an sich und seine Endlichkeit. Du hast mir nämlich erzählt, jedes Mal, wenn du darüber sprichst, dass du mit 85 zumindest schon einmal ausrechnest, wie viel Endzeit dir noch bleibt, ist es für die Menschen immer ganz unangenehm.
Ja, ich könnte jetzt antworten 42 auf deine Frage. Das tue ich aber nicht. Ich sage halt 84, 85. Nicht? Und sagt damit, dass ich halt schon ziemlich mein Leben hinter mir habe. Aber, und das ist mir ein Anliegen, dass das auch sozusagen das Publikum einmal bewusst zur Kenntnis nimmt, das müsste, sollte ja eigentlich jeder machen, nur weiß ich auch von mir selbst, dass man das bis zu einem gewissen Alter, verdrängt man das ja, dass es sowas wie eine Restlebenszeit gibt. Aber wenn man also als professioneller Anleger tätig ist, und womöglich eine gewisse Portfoliopolitik macht, wo es auch immer um Laufzeiten geht, dann sollte man sich mit seiner sogenannten Restlebensdauer auseinandersetzen. Natürlich immer unter der Maßgabe, dass man ja auch besser drauf sein kann oder schlechter. Und beides sollte man irgendwie einkalkulieren, ohne Sentimentalität.
Mit welchem Alter war das erste Mal für dich, klar?
Mit 75 habe ich das erste Mal gehabt, da habe ich ein Problem gehabt mit meiner Hüfte und da habe ich dann eine Hüftoperation gekriegt und da ist mir ziemlich dreckig gegangen, weil ich schon immer am Stock bin, halt schon gegangen und da ist mir das erste Mal bewusst worden, dass auch mein Leben endlich ist und dann habe ich vor allem, wie ich mich dann eben mit dieser Saylor-Frage zu beschäftigen begonnen, über die eh schon geredet haben und ja, dass Saylor immer wieder auch meiner Meinung nach auch zu Unrecht verdächtigt wird, dass er eine Art Schneeballspiel macht. Aber selbst wenn man annimmt, dass es vielleicht ein Schneeballspiel sein kann, ist es ja immer wesentlich, wie steil das Schneeballspiel ist. Nicht ein Schneeballspiel, das sich sozusagen in die Senkrechte entwickelt, ist anders zu sehen, wie ein Schneeballspiel, das am Anfang steht. Nicht? Das ist ja auch, wenn man es genau nimmt, ist ja auch der Dollar ein Schneeballspiel.
Ja, oder das Pensionssystem.
Oder das Pensionssystem. Oder die Staatsverschuldung.
Genau. Was ist denn jetzt das, was du dir errechnet hast? Wie viele Restlebensjahre hast du statistisch noch?
Nein, es gibt ja lustigerweise Tools im Internet und eines ist vom Statistischen Zentralamt, wo also quer über die Wiese sozusagen alles eigentlich, da gibt man dann sein Geburtsjahr ein, so dann sein Geschlecht, weil das geht also geschlechtsspezifisch und dann rechnet er, bei mir kommt dann 5,43 Jahre ab jetzt heraus. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Spekulationshorizont nehme, der 15 Jahre ist, hat das eigentlich für mich persönlich keine Bedeutung. Da könnte ich eine bisschen heißere Spekulation machen, wo sich in 10 Jahren schon herausstellt, wo es geht. Nicht? Und zum Beispiel eben in Sachen MicroStrategy-Aktie ist zum Beispiel der Zeithorizont, das sich klärt, ob er jetzt wirklich in einem Schneeballspiel ist oder nicht, wird sich in 2 bis 3 Jahren klären.
Also das fällt dann noch da hinein. Und du hast auch
Davon bin ich ja eigentlich bewusst auf das gekommen, weil das ist sozusagen derzeit meine heißeste Aktie, die ich im Portfolio habe, weil die halt die stärkste Steigerungsrate, ja. Neben Nvidia habe ich auch drin, aber zum Beispiel gegen das ist ein BlackRock oder so eine fade Angelegenheit. Von einer österreichischen Aktie will ich gar nicht reden, weil die sind ja eher sinken. Aber da habe ich eben gelernt, dass man auch über das eigene Leben spekulieren kann, ohne in diese weinerliche Abschiedsstimmung zu geraten. Ne?
Ich verdächtige dich nicht an der weinerlichen Abschiedsstimmung. Ganz im Gegenteil. Ich glaube ja, dass du noch mindestens mitmachen wirst, den Bitcoin Gold Rush von bis 2034. Ja,
der Ehrgeiz wäre wohl da, aber ob mein Körper mitspielt, ist eine zweite Sache. Aber das, wie gesagt, man sieht das viel entspannter, viel lockerer.
Ich glaube, dass der Körper
nur, part of the game.
Ich glaube, dass der Körper nur mitspielt, wenn der Ehrgeiz auch da ist. Wenn der Kopf nicht will, wird der Körper sagen, okay, passt.
Na, die Verdachtslage habe ich und die wird mir auch von meiner sogenannten Leibärztin sozusagen bestätigt, dass die sagt, ja, ich brauche dir gar nicht kommen, weil du hast eh nichts. Nicht? Weil du bist immer lustig drauf und da habe ich schon den Verdacht, dass das damit etwas zu tun hat. Nicht? Damit ich den Umstand meines eigenen Todes zwar einkalkuliere, aber dann nicht mehr so tot ernst nehme, weil das nicht mehr so ein sensationell neues Ereignis ist. Wenn ich dauernd damit rechne, ist das irgendwie schon fast fad.
Aber wir müssen uns in deiner Planung jetzt keine Sorgen machen, dass solltest du länger als 5 Jahre leben oder 5,5 Jahre leben, dass du dann verarmest.
Nein, ich bin ja auch ein sogenannter sorgsamer Kaufmann und habe selbstverständlich dann noch, so wie bei einer Brücke, die rechnet man ja auch nicht auf 10 Tonnen und bei 10 Tonnen und 30 Kilo bricht sie zusammen. Soll ja nicht sein, dann rechnet man es vorsorglich auf 20 Tonnen, dann kann er 10 Tonnen drüber fahren und es passiert halt nichts. Und ich rechne natürlich auch immer mindestens die doppelte Zeit, ja. Dass ich halt mein Drauskommen habe. Aber das, und auf das lege ich euch auch Wert, das hindert einen vor der Gier. Nicht? Weil dann beginnt man eben nicht, so weit Geld immer zusammenschaufeln und auf die momentane Lebenszeit sogar Lebensqualität zu verzichten, nur vielleicht in 5 Jahren noch ein paar Hunderttausend oder Millionen zusammengekratzt haben. Also diese unspezifische Gier wird dann eingefangen. Mhm. Weil du sagst, Blödsinn, das rechnet sich doch alles gar nicht. Und da ist natürlich wieder der Unterschied, muss ich auch sagen, du bist Familienvater, ich nicht. Also da, wenn man Kinder hat, rechnet man natürlich auch noch gewisse Lebenszeit der Kinder mit ein.
Vielleicht, nicht unbedingt.
Sollte man aber nicht allzu sehr tun, da tut man den Kids nichts Gutes.
Das glaube ich nämlich auch. Also natürlich möchte man jetzt in der Lage sein, seinen Kindern zu helfen, wenn es notwendig ist. Man möchte in der Lage sein, ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen, aber gleichzeitig, ich glaube, die schlimmsten Schicksale sind die, die reich geboren werden und dann reich aufwachsen und dann viel Geld bekommen und eigentlich keinen Sinn im Leben haben.
Ja, na, ich kenne ja Altersgenossen, die alle schon verstorben sind, die eigentlich das eigentlich mehr oder weniger bejammert haben, aber gleichzeitig richtig zugeben müssen, natürlich waren sie froh, dass sie nichts arbeiten haben müssen für ihr Geld. Nicht? Aber ich bin zum Beispiel froh, dass ich niemanden zu Dank verpflichtet bin in Sachen Geld, weil ich mir das Geld, was ich mir selber zusammengeramscht habe, selber gemacht habe. Mhm. Darum bin ich ja so ein Vertreter, wie du weißt, der nicht von Geld verdienen reden will, sondern von Geld machen reden will. Da gefällt mir die angelsächsische Ausdrucksweise viel besser.
Da sind wir uns ja auch einig, weil während ich hier sitze, hadere ich immer noch mit der Frage, ob ich mich überhaupt zur Podcast-Förderung bewerben soll, obwohl das eh mein Steuergeld ist, aber trotzdem fühlt es sich schmutzig an, Geld vom Staat einfach fürs
irgendwas. Ja, aber man muss ab und zu ein bisschen einen Hang zur Schmutzigkeit haben. Würde ich dir anraten. Wenn es das gibt, nimm es einfach.
Ich werd darüber nachdenken. Ich werd das.
Ich habe auch wenig Hemmung an dir, das Geld wegzunehmen.
Das ist absolut korrekt.
Und kenne niemanden, der sagt, es tut mir aber so leid, dass ich jetzt den Bürgern wieder Geld wegnehmen musste. Habe ich noch nie gehört. Ne?
Jetzt haben wir in 10 Jahre Bitcoin Gold Rush, jetzt haben wir 10 Jahre Hypertechnologieentwicklung, da haben wir in unserer letzten Folge hast du wunderbar erklärt, warum das zusammenhängt auch mit der mit dem Ausbau der rechten Power nicht nur der theoretischen Leistung, sondern der praktisch vorhandenen Leistung. Und dann denke ich mir, jetzt hat der Peter, du bist geboren 39.
Ja.
Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
Ja.
Das heißt, du hast als ganz kleines Kind den Zweiten Weltkrieg und das Dritte Reich miterlebt.
Ja.
Dann hast du die Besatzungszeit miterlebt in Wien.
Ja.
Das waren 10 Jahre.
Vorhin in der russischen Zone.
In der russischen Prater. Zone, ja. Das waren schon noch einmal 2 Währungen, ne?
Ja.
Und dann hast du noch die Zweite Republik.
Ja.
Eigentlich eine Zeit der Stabilität. Das ist eigentlich.
Ja, das war sogar eine, muss man sagen, aufregende Zeit, ja. Weil da ist es tatsächlich jahrelang jedes Jahr deutlich besser geworden. Das muss man schon sagen. Das ist fast ein Privileg, das nicht jeder hat, dass da zügig, man muss rechnen, von circa von 60 bis 2000 ist es fast durchwegs nur in die Höhe gegangen. Es hat in den 70er Jahren einen ziemlichen Crash gegeben. Der war durch eine immense Hochzinspolitik, da kann ich mich erinnern, da haben wir damals bis zu 15% Zinsen zahlen müssen. Also da hat schon auch Krisen gegeben. Aber man hat immer gewusst, die Krise ist bald wieder durch und dann sind wir wieder etwas höher. Also das sozusagen, what is after the bear, kommt ein bisschen eine Bulle wieder. Und das ist jetzt das erste Mal, oder eigentlich das zweite Mal, weil noch das Jahr 2000er Krise und die 8er Krise, nicht? Und jetzt diese unselige Corona-Krise. Da ist es meistens nicht mehr ganz so hoch gekommen wie vorher.
In meinen Augen hat also die Hochzinsphase Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, war natürlich begründet im Ende von Bretton Woods, in der Ausweitung der Geldmenge.
Das habe ich damals so in dieser Form gar nicht bewusst.
Na klar, logisch, hat keiner bewusst.
War einfach da.
Ne? Hat keiner bewusst mitbekommen. Die Ölembargos wurden damals ja auch mit anderen Dingen erklärt, aber eigentlich ging es um die Abwertung des Dollars.
Da kann ich sogar wieder eine lustige Episode, da haben wir damals ernsthaft überlegt, mit dieser Ölkrise damals im Schwimmbecken Dieselöl zu bunkern, um es dann mit Gewinn zu verkaufen. Das haben wir dann Gott sei Dank nicht gemacht.
Ja, das ist eine typische Kotto-Sekretär. Ne? Da könnte man doch ein Geschäft draus machen.
Ja.
Ja? In der Ölkrise damals wurden in Österreich und Deutschland die autofreien Sonntage
erfunden. Ja, ganz genau.
Ja?
Ja.
Und
mit den ungeraden und geraden Nummern, dass man ja nur an bestimmten Tagen fahren durfte, hat es auch gegeben kurzzeitig.
Und in Ostösterreich zumindest auch die Energieferien.
Ja, ja, die sind auch eingeführt.
Die sogenannten Semesterferien.
Die gibt es aber heute noch.
Die gibt es noch, die Semesterferien gibt es noch, aber ich habe das als Kind noch, meine Mutter hat immer Energieferien gesagt.
Ja, die hat auch so geheißen.
Ja, es hat so geheißen. Also da hat man einfach eine Woche lang den Schülern freigegeben, um Energie zu sparen in der Schule.
Ja? Da hat man natürlich keine Energie gespart, weil alle auf Urlaub gefahren sind.
Und ja, aber der Staat hat Energie gespart im Gebäude, deswegen sind sie im Winter.
Das kann schon sein, ja.
Und was auch aus der Zeit stammt, das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren, ist, dass Österreich damals verstanden hat, wir müssen uns energiemäßig abkoppeln von Deutschland und der Schweiz. Und daher kommt der Push in Richtung Hydroenergie, die wir ja, wie wir schon besprochen haben, innerhalb der nächsten 10 Jahre massiv einsetzen werden zum Bitcoin-Minen.
Ja.
Das wissen die Energiebetreiber jetzt noch nicht, aber vielleicht schauen einige hier den Podcast. Was ich damit sagen will, ist, du hast eine unglaubliche Zeit erlebt. So, und dann gab es die 70er Jahre, Volker stürzt sich aufs Schwert, löst in Amerika eine Rezession aus, um den Dollar zu retten als Leitwährung. Und dann kommt es zur großen Finanzialisierung, Neoliberalismus, Masters of the Universe, 80er, 90er Jahre, das große Fiat Party.
Ja.
Und dann mit 2000 eigentlich.
Das war der Gipfelpunkt.
Das war der Gipfelpunkt, ja.
Und dann 2002 ist das alles abgeschlossen.
Österreich tritt 95 der EU bei und 5 Jahre später fängt der Abstieg an. Na, super, ja. Timing, ja. Und 2000 war die erste Krise, Greenspan senkt die Zinsen, dann 2008, also seitdem kommen die Krisen ja in schöner Regelmäßigkeit. Es fühlt sich eigentlich an wie eine permanente Krise.
Ja, so ist es. Also jetzt tun wir sozusagen uns durchschwummeln irgendwie durch die Jahre. Immer, wenn ich nur das Segment anschaue, das sozusagen die herkömmliche Tätigkeit meiner Firma, also Software und Engineering macht, das ist immer zurückgegangen, weil die Industrie ja immer mehr abgebaut hat in Österreich. Sukzessive, sehr leise. Das kann man an der Föst feststellen, das kann man Eine der Ausnahmen ist eigentlich Andritz, die haben sich sehr gut gehalten. Aber fast alle anderen haben einen stetigen, leisen Abstieg. Dann haben sie wieder Firmen ausgegliedert und wegverkauft. Dann haben sie die Bilanz damit wieder aufgeschmückt. Aber wenn man genau schaut, haben diese ganzen ehemals verstaatlichten Industrien, die dann privatisiert wurden, immer nur einen leisen Abstieg jetzt gehabt, die Jahrzehnte. Und es geht auch vermutlich so weiter. Was aber jetzt ist, und da muss man sagen, ist gewisse Sorge angebracht, wie du ja jetzt scherzhaft gesagt hast, wann werden die munter und springen mit den Ressourcen, die wir unzweifelhaft auf dem Lande haben, auf diese neuen Dinge auf. Und wir haben da Ressourcen, wir haben gescheite Leute, die allerdings jetzt lustlos sind, obwohl sie gescheit sind, aber ich kann mit der Gescheitheit nicht viel anfangen, zumindest nicht in Geldbringeform. Und dann haben wir noch Ressourcen wie Wasserkraft oder eben auch Ressourcen, dass wir ja Rechenzentren aufstellen und betreiben könnten, aber da fehlt uns wieder das Kapital. Weil das Kapital ist gebunden in Staatsbürokratie und nicht in frei verfügbaren Risikokapital. Also wir haben ein Risikokapitalproblem.
Gut.
Wir haben auch überhaupt ein Risikoakzeptanzproblem.
Ja. Ja. Das gilt sicher für Österreich und für Deutschland, für Europa generell. Aber wie geht man jetzt als Einzelperson, als Familienvater, wie geht man mit diesen... du hast gesagt, du hast mit 75 zu planen angefangen. Ich bin jetzt 40. Mhm. Ich denke über das vielleicht schon ein bisschen länger nach. Aber es wird Leute geben, die sind jetzt...
Du hast auch einen längeren Zeithorizont. Das ist teilweise positiv, weil du es gemächlicher angehen kannst. Aber gleichzeitig wieder hast du ein höheres Zeitrisiko, weil natürlich in einer längeren Zeit, also aus deiner Perspektive, weiß ich, 30, 40 Jahre, da kann man schwer vorhersehen, was in 30 Jahren passiert. Während was in 5 Jahren passiert, kann man fast eher erraten.
Wo würdest du in deiner Lebenszeit quasi deinen Peak ansetzen? Wo du sagst, war ich am erfolgreichsten, also am vitalsten?
Ich würde es vielleicht etwas anders ausdrücken. Nicht? Ich bin vom Geschäftsmann zum Investor geworden. Das war zu der Zeit, wie ich dann endlich das Kapital wieder etwas aus meiner Private Company zurückholen habe können, weil ich nicht mehr so viel im Risiko habe sein müssen. Und dann habe ich erst das Geld frei gehabt, sozusagen Anleger zu werden. Und dann habe ich mich erst eigentlich mit allen diesen Theorien wie Buffett und Costolani und die moderneren halt und mein neuester sozusagen Lehrmeister ist eben auch der Seller bis zu einem gewissen Grad, dass man jetzt anders anzulegen hat wie unsere Väter und Vorväter, weil die haben in unbewegliches, schweres Gut am liebsten angeht, weil das am stabilsten gegolten hat.
Also was, Immobilien?
Ja, Immobilien, Fabriken, Lagerhallen, Bürogebäude zum Beispiel, was ja besonders in der Krise momentan ist.
Also dem genauen Gegenteil von dem, was wir in den nächsten 50 Jahren kaufen werden. Dem genauen Gegenteil.
Ich träume nicht, sagen, das ist schon eher dein Problem, aber 10 Jahre kann ich das locker sagen. Ja.
Weil das
also
ist
man
das
sollte jetzt von den schweren Gütern zu den digital näheren Gütern umstellen.
Zum Beispiel?
Naja, eben.
Bitcoin,
Sailor-Aktien, Nvidia-Aktien und was halt da sonst noch alles gibt. Alphabet und die großen High-Tech-Buden.
Obwohl all diese Dinge schon aus heutiger Sicht enorm teuer sind.
Die sind meiner Meinung nach nicht enorm teuer. Die sind, weil sie enorm viel Substanz aufgebaut haben, die aber in den Bilanzen nicht aufscheint. Die scheint bei einer fast eigentlich, das ist ja das Blöde, was ja die wenigsten Leute wissen, dass man Software, die man selbst macht, schlecht aktivieren kann. Das ist eher im Aufwand. Nicht? Vor allem dann, wenn man viel Steuer zahlt, bucht das jeder möglichst in den Aufwand. Teilweise muss man sogar, weil es nicht aktivierungsfähig ist. Aber das ist einmal wieder bei den bilanzfachlichen Fragen. Aber mit den Bilanzregeln wird ja auch das Verhalten gesteuert. Nicht? Also wenn du wenn du natürlich dazu gedrängt wirst, dass es für dich besser buchhalterisch ist, in ein Gebäude zu investieren, als wie in irgendwelche windige Software-Algorithmen, weil alle kommen und sagen, jetzt weiß es mir nach, ob dieser Software-Algorithmus werthaltig da, ist. Sind wir ja auch bei Pickern, wie intrinsischer Wert und was da alles immer geschwätzt wird.
Das heißt, kurze Unterbrechung, wenn ich jetzt die Wahl habe, bin eine Firma, ich habe 1 Million Euro, die würde ich gerne anlegen. Ja, oder auch
jetzt sind wir aber in der Anlageberatung, die darf ich ja nicht machen.
Nein, aber nicht, du darfst sie nicht machen, aber du darfst ein theoretisches Beispiel, nur damit ich verstehe, was du meinst. Ja? Das theoretische Beispiel ist, ich habe die Wahl zwischen einer Immobilie und Bitcoin. Ja? Und der Bilanzunterschied, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass ich ja Bitcoin in Amerika zwar auf Fair Value stellen kann, das heißt, ich kann es aktivieren, den eigentlichen eigentlichen Wert. Immobilien kann ich auch aktivieren, den eigentlichen Wert.
Also da müsstest du aber jedes Jahr wieder ein neues Gutachten beibringen, damit das auch anerkannt wird.
Okay, aber ich kann es nutzen.
Aber oft muss man es sogar deswegen machen, dass man das wieder an einen anderen Rechtskörper im eigenen Verband verkauft. So machen es die Großen, nicht? Der verkauft halt dann seine Bürogebäude in eine Bürogebäudefirma, die ihm auch gehört, und tut dann die dort höher aktivieren und dann hat er sein Bilanzbild verschönert nach außen. Während bei Bitcoin ist zum Beispiel in Österreich so, da musst du die Bitcoins zum Einkaufspreis verbuchen, musst nicht einmal das Wort Bitcoin dazu schreiben, schreibst halt immaterielle Güter, so und so viel, Einkauf bei so viel, legst die Rechnung dazu und das war's. Während in Amerika kannst du, wenn du public bist, es Mark-to-Market heißt das verbuchen. Da kannst du schauen, am Jahresende ist das. Und
was bringt mir das?
Naja, ein schöneres Bilanzbild, aber höhere Steuern in der Regel. Aber das ist denen ja wurscht, weil er da wieder dann junge Aktien am Markt, bevor er die Steuern davon wegzahlt und hat immer noch unterm Strich wieder mehr Geld in der Kasse. Das ist ja, das amerikanische System ist ein Bilanzaufblasesystem. Drum wachsen die bei denen ja die Bilanzen so stark. Und drum gibt's dann diese Frage, ist das jetzt schon überbewertet oder nicht? Wo aber drin wieder steckt, dass es irgendeine Art Warenwert überhaupt gibt.
Ne? Aber das ist jetzt
überbewertet ist dann, wenn der Markt nicht mehr deiner Meinung ist. Dann bist du nicht mehr überbewertet, sondern der Kurs fällt.
Aber das wäre ja zum Beispiel das Spiel, was der ein oder andere gefallene Immobilienengel gespielt hat, dass man einfach die Bilanzen unter anderem gespielt hat, dass man einfach die Immobilien aufbläst und dann einfach reicher aussieht, als man ist.
Ja, da gibt es halt eine sehr verschwommene Grenze. Bis wann ist das noch redlich und dann ab wann wird es unredlich?
Aber das ist ja eigentlich bizarr, weil bei Bitcoin kenne ich den Marktpreis und kann nicht aufblasen. Ja,
das gilt auch für Markt. Also für Bitcoin gilt so ziemlich alles, was auch für Aktien gilt. Also man könnte ja theoretisch auch sagen, Bitcoin ist eine Art von Aktie.
Aus bilanztechnischer Sicht. Ja. Aber ist es nicht, weil Aktien werden auch anders behandelt.
Natürlich, weil Bitcoin ja, das ist ja diese leichte Perversität. Einerseits ist Bitcoin als Währung anerkannt, also im umsatzsteuerlichen Sinn und so weiter, aber gleichzeitig wieder als Währung verteufelt. Mhm. Nicht? Man hätte ja können eigentlich, und sich keinen Grund, warum man es nicht gemacht hat, das als Zweitwährung zulassen. Wäre für die EU kein Problem. Ne? Dann könnte jeder Bürger entscheiden, halte das in dem oder in dem.
Vielleicht passiert das ja noch.
Okay, ja, es könnte ja auch eine erleuchtete EU-Regierung einmal kommen. Ne?
Okay, aber was ist, wenn wir, jetzt gehen wir wieder zurück, weg von dieser ganzen Bilanzüberlegung. Es gibt ja genug Menschen,
die Bilanz ist eben für, das ist das Backbone jeder Firma. Ja. Und darum, man sagt vielleicht, bleiben wir weg. Solange sich das nicht ändert, sind die Leute an diese Ritualien gebunden.
Das ist mir klar. Aber wir haben ja auch viele Leute, die uns zuhören werden, die gar keine Firmen gründen werden, sondern die einfach nur ihre Lebensplanung jetzt überlegen, als eingeschalten haben. Und wir wollen von dir wissen, was ist deiner Meinung nach, also du sagst, die digitale Zukunft als Thema ist einmal auf jeden Fall eine Sache, wo man investiert sein sollte. Das werden jetzt die meisten sein, die hier einschalten, werden mit Bitcoin schon in Berührung gekommen sein. Ja. Ja. Was sind die anderen praktischen Tipps, die du hast?
Naja, dass man momentan von den schwer beweglichen Werten zu den leichter beweglichen Werten geht, also von sozusagen von Hard Money zu Paper Money. Also dass man sagt, okay, natürlich, jeder kauft sich einmal ein Häusl, was er braucht. Das ist ja ganz was anderes. Das ist ja ein Konsumgut sozusagen, das er nur vorfinanziert hat. Mhm. Oder eben eh abzahlt, während er es abwohnt, wenn er halt einen langfristigen Kredit hat. Aber im Wesentlichen, also die Grundausstattung, über die braucht man ja, das ist normale Lebensführung. Nicht? Dass man sich ein Dach über den Kopf schafft, dass man sich ein bisschen eine Einrichtung schafft und was Gutes zum Essen und eine kleine Barreserve hat für Notzeiten der nächsten paar Monate. Erst ab dann kann man ja überhaupt als Anleger sozusagen sinnvoll tätig werden. Nur mein Appell ist bei jüngeren Leuten, dass sie nicht denselben Fehler machen wie ich, dass man zu lange über sie das gar nicht interessiert, weil man so beschäftigt ist mit seiner Firma und Aufbau seines Lebens, dass man eben nie lernt, wie geht das mit einer Portfoliopflege. Das kann man heute mit den Tools, die verfügbar sind bei jeder Bank, dass man mit relativ wenig Geld da schon üben kann. Und dann nimmt man halt einen kleinen Teil seiner Reserven und macht einmal daraus ein Portfolio, wo halt eben drin sind, ein bisschen Bitcoin, ein bisschen Hightech-Aktien, ein bisschen von mir aus, wenn einer noch staatsgläubig ist, ein paar Staatsanleihen. Und da kann er dann ein Gefühl entwickeln, ob er das bald lernt oder ob das sehr lange dauern wird. Und dann kommt die Restlebenszeit ins Spiel. Dann muss man irgendwann die Entscheidung treffen, wenn ich nur mehr 5 Jahre habe, kann ich mir jetzt nicht 3 Jahre Wartezeit erleben, bis ich überhaupt merke, ob da was passiert. Da muss ich halt ein bisschen schneller dahin machen. Wenn ich aber noch 20 Jahre kann, ich sagen, gut, ich schiebe das noch ein bisschen in die Länge, wird es Wichtigeres zu tun. Aber parallel sollte man sich dafür interessieren, weil dann ist man auch gezwungen, ein bisschen Finanznachrichten wahrzunehmen und spielerisch das Portfolio mal umschichten und schauen, was dann passiert, werde ich dadurch reicher oder ärmer. Und das ist was, wo die Leute sowas von unbeholfen sind und dann in die Fänge von vielleicht wohlgesonnenen Berater sind, die aber ein bisschen doof sind, oder von nicht doofen, aber nicht wohlgesonnenen Beratern geraten oder überhaupt unter Halunken geraten und können aber nicht beurteilen, wo ist der Unterschied.
Da haben natürlich Bitcoin einen Vorsprung, weil sie schon gelernt haben, Eigenverantwortung zu übernehmen für die eigenen finanziellen Entscheidungen. Weil das ist das Problem mit den Beratern. Das sind immer die Leute, die sich A, nicht auskennen und B, auch die Verantwortung nicht übernehmen wollen.
Ja, und vor allem meistens ja durchsichtigerweise oder sehr leicht feststellbar, ja, dir wird etwas nur verkauft, weil er Provision kriegt. Ja. Und der Eiser muss ja von dem Zeug gar nicht überzeugt sein. Man müsste ja den Berater immer fragen, wie stark bist du da jetzt, weise mir nach, dass du bezogen auf dein Gehalt all in bei deinem eigenen Zeug bist. Das traut sich niemand, den Berater ernsthaft zu fragen. Er wird ja vermutlich auch keine Antwort bekommen. Aber wenn man genügend drängelt, muss er wenigstens irgendwas. Und dann merkt man schon an seiner Art, wie er sich windet, ob er selber daran glaubt oder nicht.
Du hast in einer letzten Folge...
Das ist Lebenserfahrung. Ja. Das ist nicht Bildungswissen, sondern Erfahrung.
Nein, also das ist, es gibt einfach viele Menschen, die haben sich mit der Frage noch nie beschäftigt. Und wenn dann ein Berater kommt, dann glauben sie ihm natürlich alles, egal wie windig der ist, weil der redet da groß daher und man kennt sie eh nicht aus.
Erstaunlicher sind es gerade die Leute, die den höchsten Bildungsstand haben. Warum? Ja. Weil die glauben, weil ich da einen hohen Bildungsstand habe, muss ich das ja natürlich auch gleich überzuckern. Ne?
Du hast was sehr Interessantes in einer unserer letzten Folgen gesagt über das menschliche Gehirn. Es gibt da sowieso dieses Konzept. Das Konzept im Grunde ist, du bist, was du denkst.
Ja.
Und das alles, was sich in den Gedanken, also muss ich zuerst in den Gedanken formen, um sich nachher in der Realität niederzuschlagen. Ja? Denkst du über diese Dinge, über diese Portfoliopflege, wie du das machst, wie viel Zeit geht da drauf? Weil ich habe schon den Eindruck, da investierst
jetzt
du viel in Energie.
Sehr viel. Ja. Also ich muss sagen, wobei, das ist natürlich jetzt auch wieder, da sind wir jetzt in dieser taxonomischen Falle. Ich denke ja auch über das Leben nach, wie viel Halunken gibt es, wie viele nette Leute gibt es. Gibt es das Phänomen, dass ein netter Mensch ein Halunke sein oder ein mir völlig unsympathisch, der zu mir netteste Mensch sein kann? was bin auch ich für die anderen? Also das sind alles Dinge, die indirekt mit Portfolio was zu tun haben, weil das Portfolio muss ja zu dir passen.
Du bist auch Teil deines Portfolios.
Eben.
Du bist Teil deines Portfolios.
Du bist Teil des Portfolios. Du bist sogar der wichtigste Teil des Portfolios, weil du bist ja deine Hauptaktie. In dir bist du ja schon einmal sehr stark investiert. Ja. Also in meine 85 Jahre habe ich ja schon 85 Jahre Lebenszeit. Da gibt es einen ganz berühmten Soziologen, den Herrn Baudrillard, ein Franzose, der hat ja über dieses Verschwindungsmanagement, hat er das genannt, also der sagt ja nicht, man stirbt, sondern man verschwindet aus der Welt. Und der hat gesagt, dieses Verschwinden ist ein Prozess, den jeder Mensch managen muss. Und der beginnt eigentlich bei seiner Geburt. Und der hat einen Aufstieg, da ist er, denkt er natürlich nicht auf den Abstieg, aber es ist eben eine aufsteigende, einen Bullenmarkt muss man ganz anders machen wie am Bärenmarkt. Und das, ab 35 bist du in einer Bärenmarktphase. Nicht? In einer,
ab 35?
Ja, die flacht ja schon ab. Da ist weder Bullen noch Bär bis 50. Da geht halt nicht auf für mehr und geht nicht für oben. Und dann ab 50 beginnst du langsam abzubauen. Am Anfang ganz schleichend, merkst du überhaupt gar nicht.
Du meinst körperlich?
Nein, auch geistig, also nicht geistig, sondern auch entwicklungsmäßig. Nicht? Wenn du nicht ein Geschäftsmann bist, dort bist du ja gezwungen, wirst du ja jedes Jahr von deinen Steuerprüfern und Steuerberatern ja nicht jetzt dann niedergeprügelt und wirst mit deinen eigenen Fehlleistungen konfrontiert, relativ unbarmherzig und uncharmant. Das weißt du auch, das weiß jeder, der einmal eine Firma geleitet hat. Da ist ja nicht viel Mitleid da. Mitleid hat man ja nur mit den Angestellten. Mit den Eigentümern hat man nie Mitleid. Ne? Mit den Managern hat man Mitleid, weil die können nicht genauso, die machen ja immer auf Angestellte. Ne?
Wenn, aber ich habe immer oft gehört, dass quasi die Höchstleistung quasi des Mannes eigentlich so zwischen 40 und 50 stattfindet. Das ist der Peak.
Na, dort hat er die größte Erntephase. Da hat er, da steckt er nicht mehr viel rein, weil er ja schon alles mehr oder weniger routinemäßig macht. Und da hat er schon seinen Status erobert. Da muss er nicht mehr um seinen Status kämpfen. Da traut sich schon keiner mit ihm so recht anlegen. Und da kassiert er sozusagen nur mehr die Prämie ab. Die hat er angespart. Ja. Immer voraussetzend als in einem Anstellungsverhältnis. Das ist ja der Unterschied. Nicht? In einem Anstellungsverhältnis musst du in deine Karrierepfad sehr viel Zeit und Geist und Mühe sozusagen investieren, um Netzwerkbildung, was weiß ich, fachlicher Bildung. Das geht lang, hechelst du danach und hast immer das blöde Gefühl, ich bin immer unterbezahlt. Ich bin schon so gut, aber zahlt kriege ich es noch nicht. Und dann kommt die Phase in der Zeit, wo du irgendwie satt und zufrieden bist. Na, jetzt kriege ich endlich den Wert, den ich darstelle, auch jedes Monat auf mein Konto. Und dann kommt leise die Phase, wo du irgendwie, je nach Selbstbewusstsein und Selbstüberschätzung, du eigentlich einreden musst, ich weiß nicht, ob die Firma mit mir noch ein super Geschäft macht. Es wird auch in leisen Andeutungen wahrscheinlich in manchen bösen Gesprächen durchklingen, aber noch nicht so wirklich. Und es wird dann immer ärger. Ne? Bis dann offen gesagt wird, können Sie ihn nicht endlich trauen, lieber Genosse. Weil in Österreich eben keine Hire-and-Fire-Kultur herrscht. Nicht? In Amerika sagt man das ganz offen, ja, fire. Dann gehst du zum Nächsten und sagst, ich bin ja noch jung. Und dann sagt er, ah ja, für mich sind Sie unheimlich jung, her damit. Mhm. Das ist freier Markt. Das gibt ja bei unserem Arbeitsmarkt diese absolute Planwirtschaft.
Genau, weil du kannst im Grunde...
Es ist ja fast jeder schon pragmatisiert in Österreich. Nicht? Außer in sehr niederen Tätigkeiten.
Auf seine Art und Weise.
Aber alle, die im Anstellungsfall, also die nicht mehr Arbeiter sind, sondern Angestellte, sind schon sehr pragmatisiert. Also oft kann man sich Leute, wenn man zum Beispiel eine ganze Abteilung auflösen muss, kann man sich das oft gar nicht mehr leisten und muss das auf 2-3 Jahre verteilen, dass es so leise ist, dass du halt nicht keinen Anstand hast.
Ich glaube ja, dass wir in den nächsten Jahren, da gibt es in Deutschland gab es das Konzept der Ich-AG, kannst du dich an das erinnern?
Ja.
Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren ganz massiv sehen werden, einen Aufstieg dieser ganz, ganz kleinen Firmen, die vielleicht
die
ein
ja schon.
oder zwei Personen haben. Vielleicht
Aber
gibt's
da
das
wird
schon.
Ja noch jetzt rechtlich sehr hart dagegen gehalten. Ich habe gerade jetzt wieder gelesen, dass da diese eine angesehene Anwaltskanzlei gerade einen Prozess führt mit einem, die geklagt wurde, weil sie Subauftragnehmer genommen hat und ihnen die Scheinselbstständigkeit sozusagen vorgeworfen wird.
Das bedeutet?
Na, dass der dann plötzlich als Angestellter
weil er den
Fall
Super genau, ja.
Weil er in wirtschaftlicher Abhängigkeit ist, weil er eine gewisse Menge an seinen Umsatz nur mit einem Kunden ja. macht. Das muss man immer aufpassen. Nicht? Wenn du zum Beispiel 80% nur mit einem, immer mit dem gleichen ja. Kunden machst, kommt dann irgendwann die Gewerkschaft, Arbeiterkammer oder sonst wer und beklagt dich, weil du einen Menschen eigentlich nicht als Angestellten geführt hast, sondern als Subauftragnehmer.
Aber ist das nicht völlig bescheuert?
Na, ich halte es für bescheuert, aber es wäre nicht bescheuert, wenn man klarere Grenzen macht, dass man es auch weiß.
Aber ist doch
es ist wieder
bescheuert.
So gummiartig.
Aber es ist ja nicht meine Aufgabe als Auftraggeber oder als Auftragnehmer.
Wenn es nach mir geht, würde jeder Mensch sein eigener Unternehmer sein und sich um seine eigenen Steuern kümmern. Also diese ganze Fürsorge, die den Firmen aufgeheißt wird, bringt die Firmen ja eh um.
Aber wenn ich als Unternehmer einen anderen Subunternehmer, keine Ahnung, wenn ich einen Grafiker beschäftige, ja, dann muss ich den fragen, ob er eh auch noch genug andere Geschäfteln hat, sonst komme ich in eine, ich muss ja,
du musst
mir ja
das nicht nur fragen, du bist in der Hoffnung, weil wenn der das nicht sagt oder dich belügt, bist trotzdem dran.
Ist doch völlig bescheuert.
Ja, so ist es halt.
Das ist völlig bescheuert, weil das ist
bescheuert,
ja auch.
Bescheuert hast du gesagt, ich sage, es ist suboptimal.
Nein, ich sage, das ist bescheuert. Weil es passt ja überhaupt nicht in unsere Arbeitswelt hinein. In unsere
Aber
Arbeitswelt.
Zum Beispiel ist ja vieles passiert ja genau deswegen, weil die Mitarbeiter ja gar nicht wissen, was sie der Firma kosten. Weil über das ja nichts geredet wird. Selbst wenn du ihnen sagst, aber du darfst es nicht sozusagen erzwingen, dass er das zur Kenntnis nehmen muss, weil er diese, nicht, man könnte ja sagen, gut, wir teilen dir mit, dass du das jetzt zahlen musst, wir geben dir sogar das Geld, aber du musst das jetzt selber überweisen und selber mit der Behörde dich streiten. Dann würde alle ganz anders denken und dann wäre wahrscheinlich 50% des Volkes mit Maßnahmen der Regierung nicht einverstanden, die jetzt sagen, na, da wollen wir mehr davon haben. Nicht? Warum? Weil sie sagen, sie werden über den Tisch gezogen.
Es hat ja sogar das mit mich regt das richtig auf mit dieser Scheinselbstständigkeit. Ich meine, whatever, man, da muss man halt schauen, dass der auch andere Kunden hat, okay, ja, aber weil du ja in Wahrheit, wenn du einen Angestellten hast, dann kannst du hoffen, dass der investiert ist in den Erfolg deines Unternehmens und nicht nur in seine eigene Karriere. Aber bei einem Subunternehmer beweist du, dass der investiert ist, weil der will ja den nächsten Auftrag auch bekommen.
Natürlich, das war ja auch so. Ich kann mich erinnern, das ist ja noch nicht so lange her, da wurde das widerspruchsvoll zur Kenntnis genommen, dass der seine eigene Bilanz hat und Rechnung legt. Und überhaupt dann ist aber diese Mode aufgekommen, von einer ganz bestimmten Seite halt vorgebracht und mit Vehemenz, mit Steuergeld finanziert, juristisch durchgedrückt, dass diese Scheinselbstständigkeitsvermutung auch zu einer de facto Beweislastumkehr geführt hat. Das muss ich jetzt entschlüsseln. Das heißt, wenn dir unterstellt, dass der, den du da jetzt eine Rechnung überwiesen hast, in Wirklichkeit ein Scheinselbstständiger, musst du dann die Beweise zusammentragen, um dich frei zu beweisen, sonst kriegst du das Ganze einfach aufgeschmissen. Das heißt ja nicht, dass du den dann anstellen musst, aber du musst unter Umständen für den die Krankenkasse überweisen und es dir von ihm dann mühselig zurückerobern.
Gut. Jetzt sind wir ein bisschen vom Pfad auch abgekommen.
Ja, aber das hat schon was mit Bitcoin insofern zu tun und mit vor allem der KI, weil ja wir damit rechnen können, dass viele Tätigkeiten jetzt in diese sogenannte, es ist ja auch keine Scheinselbstständigkeit, sondern vielleicht eine Halbselbstständigkeit oder Dreiviertelselbstständigkeit, da könnte man ja sogar eine taxonomische Begrifflichkeit entwickeln, dass man sagt, okay, wir nehmen alle zur Kenntnis, der ist halt 60% selbstständiger und dann teilen wir halt die Kosten nach diesem Schlüssel auf. Wäre ja machbar. Und wenn das wenigstens klargestellt wird. Jetzt ist ja das Problem, dass es so schwammig ist und dass je nach Lust und Laune der angreifenden Behörden das so ausgelegt gerade werden kann, wie die Lust haben. Und das ist was, was ich verdächtige, dass das nicht unabsichtlich passiert. Also man schafft sich durch teigige Regeldefinitorik ein Werkzeug, um Druck auf die Leute auszuüben, wenn man will.
Wovon wir aber abgekommen sind, ist die Frage, wie man jetzt ein Leben plant. Also
Selbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit, wunderbar. Dass dich aus diesen Strukturen dadurch befreist, also da will ich aber jetzt keine Empfehlung abgeben, aber man könnte ja, und ich versuche das ja auch, zum Beispiel eine Bitcoin-Firma gründen. Eine Bullibusti-Firma ist eine Bitcoin-Firma, die hat null Angestellten, die hat nicht einmal einen bezahlten Manager, die gibt es einfach. Die macht Verwaltung eigenen Vermögens. Und dort liegt halt was drinnen, was man mal einbezahlt hat als Kapitaleinlage und vermehrt sich eigentlich nur durch gute Portfoliopflege. Und da muss natürlich dann wem geben, aber da hält sich, muss ich sagen, die Arbeit in Grenzen, wenn man jemand hat, der sich ohne dies für diese Fragen interessiert. Für den ist das dann ein Klacks, also der einmal im Monat sagt, na jetzt sollte jetzt einmal ein bisschen umschichten. Das ist ja nicht, das ist ja in dem Sinn keine Arbeit. Natürlich, wenn einer erst jedes Mal sich bei einer hinsetzt, wieder lernen muss, was ist denn das überhaupt, was man da tut, und 15 Berater konsultieren muss, dann ist der Aufwand sehr hoch. Aber wenn man es einmal weiß, zum Beispiel bei Bitcoin hast du eigentlich gar nichts tun, du brauchst nur nichts tun.
So wie der Seller. Nein, das stimmt nicht.
Nein, der Seller hat am Anfang das genauso gemacht, bis er aber draufgekommen ist, dass er das ja als Geschäftsmodell auch noch aktiv betreiben auch kann. Und seitdem wirbt er aktiv Geld ein, um es in Bitcoins anzulegen. Während vorher da nur das, was er gehabt hat, in Bitcoin angelegt. Das ist ein bisschen ein anderer Kaffee, aber jetzt ist es eine Art gewerbsmäßige Tätigkeit geworden. Da hätte er in Österreich vermutlich eh schon wieder Bewilligungsprobleme, wenn man ihn vielleicht sogar schon dann als Bank einstufen würde.
Gut, ich glaube, der Seeler hat noch keine Bedürfnisse angemeldet, nach Österreich umzusiedeln.
Ja, das würde ich ihm auch nicht anraten. Ich glaube, da wäre er nicht sehr glücklich. Aber dort ist das halt etwas anders, wo er zu Hause ist.
Aber kommen wir zurück zur Portfolioplanung.
Ja.
Ja? Was außer Technologie, Bitcoin, Aktien, also wie funktioniert das in der Praxis über 20, 30 Jahre?
Ja, da gibt es ja diese alte Börse oder alte Regel der wohlhabenden Leute, du sollst dein Vermögen sozusagen ein Drittel in Liegenschaften, ein Drittel in Aktien, ein Drittel in irgendwelche Währungsreserven und dann vielleicht noch ein Teil in Kunst oder was anzulegen. Das ist eine uralte Regel, die hat sich seit 100 Jahren nicht geändert. Und dann kann man jetzt bei diesen Gruppen dann schon was. Das ist, macht ja auch der Seeler, der hat gesagt, da gibt es die Grund- und Bogen-Assets, es gibt dann die Equities nennen es die Amerikaner. Dann gibt es eben noch Anleihen, die vergesse ich immer, weil in Staat will ich kein Geld bohren. Aber ansonsten hätte man auch noch Anleihen auch noch drinnen. Und dann hat man natürlich ein Bankkonto, aber das läuft unter Bargeld und Bitcoins, die ich sozusagen unter Matratze habe, laufen auch unter Bargeld. Wer ein Bitcoins, die ich in der Buchhaltung habe, sind was anderes. Sind zwar die gleichen Bitcoins, aber sind anders zu behandeln. Und wenn man diesen groben Schlüssel schon mal hat, da gibt es noch eine große Streitfrage, was macht man mit dem Liegenschaftsanteil, den man selbst konsumiert. Also sprich das eigene Häuschen, wo man wohnt. Das hat man anders zu behandeln, weil das ist ja zu einem guten Teil Konsum. Und da gibt es auch, aber das liest man in jedem Einmaleins der Geldanlage.
Ja, nur dass Bitcoin nicht vorkommt.
Ja, Bitcoin würde ja ich einfach in die Aktien hinein definieren und würde halt intern sagen und für mich entscheiden, wie viel lasse ich von Aktien in herkömmlicher Art und wie viel mache ich in Neo-Aktien, sprich Bitcoin. Oder Bitcoin-bezogenen Aktien, aber das ist wieder ein bisschen anders. Das
ist wieder was anderes. Aber es gibt ja Leute, die sagen, wenn wir Bitcoin haben, brauchen wir keine Aktien mehr. Und die Aktien werden alle an Geld Wert verlieren, weil die Leute gehen in Bitcoin.
Na, das ist wieder Bitcoin-Phantasmagorie.
Ja, ich glaube es auch. Ich wollte nur sagen,
Nein, die gehen von mir aus in Bitcoin, aber dann treiben sie damit den Bitcoin-Kurs und die professionellen Bitcoin-Verwalter haben damit einen Übergewinn, den sie wieder in die Aktien einschirmen. Weil irgendwer muss ja wieder auch die Industrie finanzieren. Ne?
Ich glaube,
dass. Oder die Bitcoiner beginnen dann, halt einen Teil ihrer Bitcoins in Aktien zu investieren, indem sie die Bitcoin entweder verpfänden und um das Geld wieder selber Aktien kaufen. Oder der macht es wieder verkehrt und der verkauft Aktien und dafür kauft er Bitcoins. Ja. Also das sind Dinge, die dann jeder für sich entscheiden muss. Und da ist dann der Anlegerhorizont ganz wesentlich. Will ich jetzt was anlegen, wo ich sozusagen die Ernte erst in 30 Jahren haben kann, dann müssen so Leute wie ich sagen, ab 70, das sollte ich gar nicht mehr machen. Das kann ich bestenfalls für meine Kids machen oder für meine Enkel machen, aber sicher nicht mehr für mich. Ne? Das ist dann die berühmte Entscheidung, gebe ich lieber meinen Enkel ein Zehntel Bitcoin in der Hoffnung, dass wirklich diese berühmten Millionen dann herauskommen, dann habe ich ihn glücklich gemacht. Aber ich würde für mich jetzt mit ein Zehntel nichts mehr für anfangen, weil das wird nicht mehr so viel steigen. Da habe ich ein bisschen einen Pensionszuschuss, aber sonst gar nichts. Also muss ich da halt größere Summen umlagern. Und das habe ich halt gemacht. Ich habe halt einfach etwa 10% umgelagert.
Was sagst du den Bitcoinern, die heute ihre Zeitpräferenz so stark gesenkt haben, die jetzt irgendwie zwischen 20 und 35 sind und überhaupt kein Geld für irgendwas ausgeben, um so viel Bitcoin wie möglich sparen zu können?
Das ist überhaupt eine andere Lebensplanung, die sehr respektabel ist. Das ist also das, wie lebe ich mit möglichst kleinen Aufwand. Das kann ein sehr glückliches Leben sein. Das mache ich unabsichtlich eigentlich auch. Ich habe mir, glaube ich, seit Jahren schon fast kein Gewand mehr gekauft. Ich habe so viel Gewand in diverse Kästen herumhängen.
Das
trage ich einfach auf.
Aber das ist auch eine Alterserscheinung, oder?
Nicht, ja.
Aber bei einem gewissen Alter.
Nein, ich habe nie, weil ich habe immer gehasst, Kleider. Ich habe immer meine Frau geschickt. Also ich habe mir selber nie was gekauft. Weil ich hasse, in ein Modegeschäft zu gehen und der nutzt nur da an mir herumzupfen aber und schaut mich da kritisch an und ich sage, das geht ein Scheißtrick, aber ich auch schon.
Aber du kannst heutzutage schon auch im Internet Quant bestellen.
Natürlich, am aber auch da sage ich, warum ich dann mache ich meinen Kosten auf und sage, das Sack habe ich schon seit 6 Wochen nicht mehr angekommen. Warum soll ich jetzt da noch ein Deppert-Sack dazu hängen?
Ja.
Oder warum soll ich mir ein zweites Auto kaufen, da muss ich wieder umlernen, wo ist denn der Schalthebel? Ich habe ja sogar mehr Autos, nicht über Cabrio. Das Burgi dauert her, weil ich selber gar nicht fahre. Weil ich sage, ja, da muss ich wieder anders in den Sitz einstellen, da steige ich da gleich mein Auto vor dorthin, wo ich hin will, und das ist so ganz erledigt. Das hängt aber ab, solche Leute, das müssen völlig uneitle Leute sein. Die leben dann in irgendeinem kleinen Bauernhof, haben wir ja solche Freunde in der Bitcoiner-Gesellschaft, lebt davon seine paar Bitcoins, gibt fast nur aus und hat eigentlich, wenn man anschaut, ist er sehr reich, weil er eigentlich, wenn er das zu Cash macht, schon wieder einen Haufen Geld hätte.
Ja.
Aber er tut einfach nichts.
Wobei
er schaut in die Sonne, ist glücklich.
Wobei ich schon so sagen muss, dieses Lebensmodell scheitert spätestens, wenn Frau oder Mann und Kinder
das ins Spiel ist kommen. Klar. Familienväter haben ein bisschen ein Sklavenproblem.
Also die Pampers, die musst du einfach kaufen. Und jeder, der sagt, wir machen da wiederverwendbare Wickelwindel, ist einfach nur eine Lüge.
Ein Familienvater ist ein Lebenssklave, so ist das eigentlich.
Naja, aber Sklave ist, ist kein schönes Ausdruck.
Naja, aber es hat ja glückliche Sklaven auch immer gegeben. Nein, aber man gibt sich in die Hände der Familie und die Familie hat ihre berechtigten Forderungen, die hat man gefälligst zu erfüllen oder man ist eben kein Familienvater. Darum bin ich auch gegen Männer, die da alle möglichen Frauen schwängen und dann sich abseilen.
Natürlich.
Wenn sie es die Frauen gefallen lassen, kann er auch ganz gut leben, aber Es ist unanständig.
Es ist unanständig, ne?
Aber wir haben ja auch das Familienmodell jetzt auch zum Auslaufmodell erklärt in dieser ganzen Wokeness, wo ich nicht verstehe, wenn es das in der Hinsicht vor allem den Frauen auf den Kopf fällt. Nicht? Weil man ja damit die Männer ermutigt, genauso eine Politik zu betreiben und sich nicht einmal schlecht dabei fühlt.
In der Praxis haben wir das Familienmodell nicht auf den, nicht abgeschafft. Das ist eigentlich nur.
Ich hoffe doch.
Nein.
Also es würde für Österreich nicht gut sein.
In Österreich sowieso nicht. Österreich ist am Ende des Tages ein stockkonservatives Land. Und das ist manchmal gar kein Nachteil. Aber man muss auch dazu sagen, das möchte ich die Familienväter jetzt so insofern kurz in Schutz nehmen und zu sagen, es ist auch ein wirklich motivierender Faktor. Ja, also ich würde heute nicht hier sitzen ohne Kinder, die mich dazu gebracht haben, auch wirklich was zu arbeiten, was aufzubauen, damit ich eben ihnen, damit ich das bieten kann. Ja,
das gilt nicht nur für die Kinder, auch für die Frau.
Ja, aber die Kinder, für die Kinder hast du eine natürliche biologische Verantwortung.
Okay.
Ja? Die Frau natürlich auch, aber
die
das
Frau ist wegen seiner Selbstgewählte, wird die andere
eine juristische Verantwortung.
Die andere kann da passieren. Aber wie gesagt, das ist wieder eine andere Geschichte. Hat aber schon wieder nichts mehr mit Bitcoin zu tun.
Nein, aber es ist eine wichtige Sache, weil Familie, sag mal so, wenn wir darüber reden, wie man ein Leben über die Jahrzehnte so plant, dass man mit 84, 85 hier sitzt und noch lachen kann, dann muss man auch sagen, vielleicht ist die Wahl des Partners und der Partnerin wichtiger als die Wahl der Anlageklasse.
Ja, und damit ich nicht wirklich jetzt nur so als Single-Monster tauschte, ich habe Großnichten, die haben jede schon eine Bulli-Bursti-Karte seit Jahren, wo sie sozusagen von mir ermahnt wurden, rumpelt sie bitte erst auf, wenn ihr wirklich in Not seid. Und die sind alle nicht in Not, weil sie einen Vater haben, der gut verdient. Und die haben schon ganz schön an Vermögen zugelegt.
Und du warst ja auch sehr lange verheiratet.
Ich war fast 60 Jahre verheiratet.
60 Jahre, ja.
Glücklich verheiratet.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Das heißt, ich hoffe, meine Frau war glücklich, immer nur verheiratet.
Aber das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, ich bin das halt schon weh. Ich habe gesagt, ja, ich will ja immer zu dir stehen und über das diskutiere ich nicht mehr. Weil alle diese Gefühlssachen sind wir nicht so. Das haben wir immer unheimlich.
Das hat einmal besprochen in 60 Jahren und damit war die Sache erledigt.
Jetzt machen wir den blöden Vertrag und dann muss er ruhig sein.
Aber war das motivierend für dich?
Es war aneifern, sagen wir mal so. Nicht? Natürlich habe ich meiner Frau immer Freude machen wollen. Nicht? Aber da sind immer Gefühle, die mir immer schwer zu reden, weil das ist schwer bewertbar.
Naja, aber ich frage dich ja gar nicht nach den Gefühlen. Ich frage dich danach, ob das quasi die Ehe ein motivierender Faktor war, mit dem Leben noch mehr Erfolg zu haben.
Weil eigentlich nicht.
Okay.
Nein. Es war, muss ich sagen, dankenswerterweise hat das meine Frau auch nie eingefordert.
Ja.
Die wäre vielleicht mit mir, mit einem braven Beamten auch zufrieden gewesen.
Na, vielleicht, die Frauen sind ja schlauer als wir. Die hat wahrscheinlich schon gerochen, dass du kein braver Beamter bist, sondern dass es ja, ein bisschen aufregender
wird. Ja, das hat sie gewusst, weil das ja. Ja, ich lautstark vor mir her. Ich trage ja alle meine philosophischen Gedanken, wie du weißt, sehr lautstark immer vor mir her. Also da konnte sie keinen Zweifel haben, außer sie hat sich in eine Illusion verrannt. Aber das hätte ich auch bemerkt in 50 Jahren. Also insofern hat das einfach alles gepasst. Ne?
Aber was Schöneres kann man ja nicht sagen mit 85.
Na, ich beklage mich mal.
Na, das stimmt. Das stimmt, das habe ich auch, gerade Männer oder Frauen deines Alters sind ja oft nur am Jammern.
Ja, genau, das muss ich sagen, das tut mir immer leid und eigentlich fast für diese betroffenen Menschen ein bisschen weh, dass dann die Reste, die verbringen auf 10 Jahre ihres Restlebens nicht mit Portfoliospielereien, sondern im Hadern mit ihren jeweiligen Gesponsen. Und dann sage ich, na, dann geht's halt einfach auseinander. Macht sich jeder ein Portfolio und spielt sich mit Portfolio herum. Ist ja viel lustiger. Ne? Aber das tun die Leute nicht. Weil ich habe ja das Glück gehabt, dass wir beide Künstler waren und dann halt uns wechselweise ein bisschen halt duelliert haben, wer macht gerade welche Kunst. Das ist natürlich auch.
Das ist auch eine gewisse Dynamik, ne?
Ja. Wir beide haben immer gewusst, das Geschäft ist das Ganze. Ich habe zum Beispiel, meine Frau hat einen kleinen Verlag sozusagen gehabt und ich habe ihr verboten, den Verlag gewinnbringend zu führen, weil sonst hätte ich sofort ein Steuerproblem, weil das würde mir auf meine Steuer oben aufgelegt werden. Nicht? Und dann hat sie das nur als freie, idealistische Künstlerin gemacht. Und das hat ihr dann auch gefallen, weil sie hat keinen Druck in der Richtung gehabt.
Aber diese Modelle, und das möchte ich eigentlich jetzt auch zum Abschluss, also das eine ist die Frage, wie veranlagt man das Geld, das andere, die erste Frage ist, wie macht man das Geld, nicht wie verdient man das Geld, sondern wie macht man das Geld.
Und wie viel muss ich machen, dass ich glücklich leben kann? Und das muss jeder für sich definieren.
Muss jeder auch für sich einen Bitcoin-Preis definieren, zu dem man vielleicht mal ein bisschen was verkauft?
Ja, das ist gescheit, wenn er es tut. Also, dass man schon eine Art Zielvorstellung, Zielprojektion sollte man schon haben, weil sonst neigt man dazu, der Mode zu folgen. Nicht? Und dann kann sein, dass man in einer Hype zu früh verkauft oder in einem Bullmarkt zu spät verkauft, weil er schon abkippt. Also, wenn man selbst ein Ziel hat, misst man immer das Ziel mit der Realitätsvermutung oder Realitätsbeobachtung. Und zum Beispiel, weil diese berühmte Frage nicht, ist Zähler ein Schneeballspiel? Mag sein, aber ein Schneeballspiel kann man ja immer erkennen, ob man erst am Anfang ist. Da ist immer gut, wenn man drin bleibt, weil der früher drin ist und immer mehr wie der andere, der nachkommt. Und dann musst du aber immer schauen, wann bist du in der Kette so weit nach hinten gerutscht, dass dann schon lieber du der sein sollst, der aussteigt. Und dann hast du deinen Einsatz zurückgeholt und sollte die Hype noch weitergehen, ja, hast du einen Zusatzgewinn. Und das sollten die Leute bedenken.
Glaubst du, dass
also wenn einer zum Beispiel mit einem Euro eingestiegen ist bei Bitcoin und halt hat 10 Bitcoins um 1 Euro gekauft und dann hat er bei 10 5 Euro wieder zurückgeholt über Printfall, dann hat er eigentlich ein Nullsummenspiel und alles, was er ab dann noch dazu kriegt, hochspekulativ, blasenbehaftet, bla bla bla, ist alles für einen Profit. Nicht? Auch wenn er beim Absturz nur ein bisschen auch noch beim Absturz mitführt. Wenn es auf 100 gegangen ist und dann halt auf 80 gesunken ist und du um 80 verkaufst, was du mal angekauft hast, hast du ja immer ein super Geschäft gemacht.
Steuern wir jetzt deiner Meinung nach auf eine Phase zu mit dieser Beschleunigung der Technologie, mit Bitcoin als Mainstream-Asset, mit einer kräftigen libertären Stimme, die immer kräftiger wird und einer potenziell irrelevant werdenderen Bürokratie. All diese Dinge, die wir besprochen haben in dieser Staffel, machen mich eigentlich super optimistisch. Das klingt so, als hätten wir die nächsten 10 Jahre einen unglaublichen Boom vor uns eigentlich,
ja, aber nur,
wenn man nur mitspielen muss.
Ja, genau. Wenn du dich durch Selbstermächtigung und gewissen Mut zum Abkoppeln in diese Szene bewegst, weil die wird profitieren. Die anderen werden eher leiden. Nicht? Weil also diese staatsalimentierten Sachen werden eher immer knapper und rückgängiger. Die berühmte Altersarmut, Rentnerarmut. Das ist ja keine Armut wegen des Alters, sondern wegen des Rentnerstatus. Und wenn ein Alter vermögend ist und eine geschickte Vermögensverwaltung in eigener Sache macht, kann er ja also wieder ganz gut leben. Also das ist aber eine Frage der rechtzeitigen Selbstentscheidung. Nicht, wenn die Leute alles verjubeln und verkonsumieren, weil sie sich halt noch ein neueres Auto und noch ein neueres Auto kaufen und nie was veranlagen, die haben dann alles verkonsumiert und haben halt nichts mehr. Daher gibt's ja diese Gleichheit nicht, die immer gefordert wird.
Ja.
Weil du kannst jeden, du könntest bei der Geburt jeden 100.000 Euro geben, wirst dann am Schluss drauf kommen, der eine hat mit 80 daraus eine Million gemacht und der andere hat nur mehr nichts und hat es dauernd schon nur mehr am Schnorrer, weil er das schon mit 30 verblasen hat.
Das ist die Veranlagung, aber eigentlich geht es hier
Vermögensverwaltung in eigener Sache.
Vermögensverwaltung in eigener Sache. Aber was ich ja sagen möchte, ist für diejenigen, die jetzt 20 bis 40 sind, für die sehe ich in den nächsten, vor allem für diejenigen, die jetzt schon die Verantwortung, die jetzt Bitcoin-Podcast hören, die sind ja schon weit in dem Prozess. Ja. Für die sehe ich doch in den nächsten 10 Jahren unglaubliche Chancen. Vielleicht natürlich gar nicht direkt in Bitcoin, sondern Bitcoin nur als verbindendes Element, neuronales Netzwerk.
Sagen wir mal so,
in der Bitcoin-Industrie.
In Verbindung mit der Informationswirtschaft.
Das ist mein Punkt.
Weil die nächste große Welle, nicht, wir haben jetzt gehabt, eine Welle wo man von der Landwirtschaft, also wer mehr Landwirtschaft gehabt hat, hat gut gelebt. Das war diese Agrarphase. Mhm. Dann wer rechtzeitig in die Industrie gegangen ist und Produkte produziert hat, war gut drauf. Dann ist gekommen die Dienstleistungswirtschaft, die ist jetzt langsam aus, weil die braucht man nicht mehr, die kriegt man vom Internet fast kostenlos geliefert zum größten Teil. Und jetzt kommt dann die Informationsverwertungswirtschaft. Es gibt also dann Information for free, aber du musst daraus was machen. Also Informationsvorsprungsausnutzungsgesellschaft, sagen wir mal so.
Und Technologie natürlich.
Na, das ist natürlich, ist das, das, das ist geht ja das, nur über machst. Technologie, das geht eben nicht mehr nur über den Kopf. Weil ohne der Kopf allein wird das nicht schaffen, der Kopf kann das steuern und super. Nicht daher gibt es ja diesen Begriff des supervised hybriden Netzwerkes. Nicht? Also Hybrid heißt, dass es nicht nur aus Chips besteht, sondern auch aus Fremdgehirnen, die man halt anteilig zukauft, indirekt, aber nicht über diese Problematik, die wir vorbesprochen haben, dass du mit diesen Menschen ein Rechtsverhältnis haben musst, sondern weil der das ins Internet stellt und du holst das von ihm. Nicht? Du erfährst das gar nicht, weil das, was mir der Google sagt, hat ja der Google erfunden, das hat er ja auch wieder von wem.
Ja.
Und der Google hat es ja nur als Plattformvermittler mir gegeben. Und er gibt mir es auch wieder nur umsonst, weil ich ihm auch etwas gebe, nämlich eine gute Frage. Und Google ist eine der ersten Firmen, die begriffen haben, die Frage ist mehr wert als die Antwort. Und so beginnt jetzt eine Wirtschaft, eine unkörperliche Wirtschaft, die eigentlich mit dem Austausch von Informationen was zu tun hat. Und da muss man sich halt ausdenken, entweder hat man die Gabe, gute Fragen zu stellen, da wärst du begünstigt zum Beispiel, oder du hast auch Informationen, die die anderen brauchen können. Und da kannst du allein drauf ein Geschäft generieren.
Aber das ist ja faszinierend, weil das ist ja am Ende des Tages genau das, was wir tun. Da in einem Podcast hat eine gute Frage und der andere die Informationen und die treffen sich und kombinieren. So, wir machen genau das jetzt gerade.
Ja, wobei du jetzt momentan die bessere Seite hast. Nicht, weil ich jetzt sozusagen, ich weiß nicht, ob man das so reden darf, aber ich sozusagen investiere in das Privileg, von dir befragt zu werden.
Ja, halte ich für eine gute
Idee. Mit dem Hintergedanken, meine Bulli-Bursti-Idee so prominent zu machen, dass sie irgendwann selbsttragend wird. Das ist natürlich eine Investmentform aus meiner Sicht. Das muss ich auch immer meinen Steuerberatern, meinen Steuerprüfern, meinen Gesellschaftern und auch allen diesen Gremien versuchen, begreiflich zu machen, aber auch meine größten Schwierigkeiten damit.
Die sollen sich einfach die Folgen anschauen.
Ja, das tun die alle nicht und das tun auch die Behörden nicht und das tun auch der Staat nicht. Der schaut sich ja auch, könnte sich auch der Herr Bundeskanzler meine Folgen anschauen und gescheiter werden, aber das tut er ja auch nicht.
Vielleicht schaut das heimlich.
Vielleicht schaut das heimlich, er hat das für mich nicht erkennbar gemacht. Aber egal, Spaß beiseite, so ist das halt. Aber das ist ja das Schöne an dieser neuen Wirtschaft, dass man das gar nicht mehr braucht, ob der das jetzt gelesen hat, weil ein anderer kann es ja gelesen haben. Nicht? Und es könnte ja theoretisch sogar auf dessen Basis, auch da haben wir schon drüber spekuliert, irgendwann einmal der Seeler sagt, der redet so viel über mir, den möchte ich gern kennenlernen. Und dann sitzen wir beieinander, so wie wir jetzt, und dann sagt der Seeler, du, ich hab die und die Idee, würdest du da mitspielen? Sag ich, na ja, mit einem kleinen, bescheidenen Betrag würde ich auch gern mitspielen. Und weil ich so zeitlich bin, ist dieser kleine, bescheidene Betrag vielleicht 3 Jahre später das Tausendfache wert. Und dann kann ich wieder sagen, habe ich wieder ein Investment gemacht.
Was du vorher gesagt hast, ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob du den Bogen gesehen hast, aber ganz am Anfang hast du ganz kurz 42 erwähnt. 42 laut Douglas Adams.
Das ist die ultimative Antwort auf alle Fragen.
Die Antwort zu Life, the Universe and Everything. Und du hast gesagt, manchmal ist Google hat verstanden, als erster verstanden, dass die Frage wichtig ist als die Antwort. Douglas Adams hat es auch verstanden, weil das ganze Buch dreht sich darum, dass wir die Antwort schon kennen, aber die Frage nicht.
Ja.
Und Douglas Adams 42 durch 2 ist 21, 21 Millionen Bitcoin. Dann hat der dieses Buch wann geschrieben oder wann hatte er die Idee dazu? 1971? Als das der Goldstandard aufgelöst wurde und das Raumschiff in dem Buch heißt The Heart of Gold, ja. Also es ist schon sehr lustige Geschichten. Und dann hast du den Sailor, der sagt, naja, Bitcoin wird nicht alle unsere Probleme lösen, 42, sondern eben nur die Hälfte, 21.
Ja, aber wie immer steckt in allem, was wir tun, immer ein ordentliches Quantum an Philosophie. Das ist ja klar. Und das finde ich auch gut so. Das ist ja eine der Stärken Europas, dass wir eine gute philosophische Basis haben. Wir haben sie nur ziemlich versaut, weil wir sie nicht pflegen.
Wir werden sie wieder beleben. Und ich hoffe, du bist dabei, lieber Peter. Du,
Ich bemühe mich.
die nächsten 10 Jahre bleibst uns noch erhalten und dann können wir dich ja spätestens einfach als AI-Form bei uns behalten, weil dann haben wir schon genug Videos gemacht
Dann
und
machen wir dann zu meinem
Informationen.
100. Geburtstag machen wir dann eine
Da
Festdiskussion.
kommen dann zwei Peter, der
Dann
Computer-Peter und der echte
kommt
Peter.
schon mein Klon. Der heißt der Pekko Kurosawa, den gibt es ja schon, mein Avatar. Der sitzt dann neben mir.
Der sitzt da neben dir. Mein Lieber, danke für die 4. Staffel. Es war ein wilder Ritt. Es war wirklich spannend. Wir machen, und das kann ich jetzt schon verraten, die 5. Staffel diesmal in kürzeren zeitlichen Abständen, weil das 25er Jahr, haben wir uns geeinigt, wird wild.
Ja, und wir
Und
müssen ja dieser Acceleration müssen wir ja Tribut
das
zollen.
stimmt
Wir
eigentlich,
müssen auch
genau.
einen Zahn zulegen.
Das stimmt, wir müssen einen Zahn zulegen. Das werden wir machen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
Ja, und ich danke allen Zuschauern, dass die uns auch zuhören, weil die brauchen wir natürlich auch.
Ich bin mir sicher, es sind wieder viele sehr begeistert. Aber ja, vielen Dank, ja.